Das Wichtigste bei der Tour de France ist eigentlich nie einen Fehler zu machen. Das ist schon so ein Ritt auf der Rasierklinge, dass man da richtig Bock drauf hat, extrem knapp sich gegenseitig zu überholen und da in dem Hauptfeld sich auf den letzten Kilometern durchzusetzen. Was man nie anfangen darf, ist die Tage zu zählen. Man schaut einfach immer nur auf den nächsten Tag und hofft darauf, dass irgendwann die Tour de France schon zu Ende gehen wird. Und als ich dann da in Paris angekommen bin und das erste Mal da eingefahren bin, das war einfach überwältigend und Meilenstein meiner Karriere, zum ersten Mal das deutsche Nationaltrikot anzuziehen. Wenn es einen den Lenker aus der Hand schlägt, dann hat man sofort einen kompletten Kontrollverlust übers Fahrrad. Ich muss dann auch noch genäht werden am Ellbogen. Dann hatte ich auch noch milde Symptome von der Gehirnerschütterung. Das war eigentlich dann ziemlich schnell klar, dass die Tour de France hier und jetzt für mich vorbei ist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sport 1 Deep Dive. Unser heutiger Gast ist Radprofi Georg Zimmermann. Georg ist seit 2021 jede einzelne Tour de France mitgefahren. Wir sprechen über seine Vorbereitung, wie das ist, über tausende Kilometer Lenker an Lenker mit anderen zu fahren und was für eine verdammt wichtige Rolle Psyche und Strategie beim größten Radrennen der Welt spielen. Natürlich sprechen wir aber auch über seinen dramatischen Sturz bei der vergangenen Tour de France und wie er 2026 endlich wieder angreifen will. Georg ist ein ganz eigener Charakter, eine richtig coole Type. Wir hatten super viel Spaß beim Gespräch und wenn es euch auch gefällt, dann folgt uns gerne rein. Für euch ist es kostenlos. Uns hilft es unglaublich bei unserer Arbeit weiter. Vielen, vielen Dank euch und jetzt ganz viel Spaß euch bei der Folge mit Georg Zimmermann. Ich habe so, so viele Fragen an dich. Wir werden natürlich auch gleich ganz viel noch über die Tour de France sprechen. Ich will wissen, wie du dich da vorbereitest, wie das Ganze abläuft. Aber lass mal davor noch ein bisschen einsteigen bei deinen Anfängen. Wie bist du dazu gekommen? Weil ich habe mal ein bisschen recherchiert. Ich glaube, deine Eltern haben ja nicht wirklich was damit zu tun. Dein Papa ist Architekt, ne?
Ja.
Wie bist du da reingestolpert?
Mein Papa ist jetzt nicht Radprofi gewesen, halt, das war einer der ersten, der so das Fahrrad im Alltag richtig hergenommen hat. Heutzutage fährt ja jeder mit seinem Cargo-Bike durch die Gegend und chauffiert die Großfamilie vorne in dem Gepäckabteil rum. Aber damals war mein Papa fast Pionier, der wurde fast ein bisschen belächelt, als er vor 25, 30 Jahren schon immer das Fahrrad hergenommen hat, um zum Einkaufen zu gehen und in die Arbeit zu fahren. Und ja, da hat er mich auch am Wochenende ab und zu immer mitgenommen auf so kleinere Radtouren und dann wurde es peu à peu mehr und mehr und ich hatte eigentlich auch immer großen Spaß am Radfahren, habe aber währenddessen erst Fußball gespielt, aber da war ich nie so richtig erfolgreich. Dann habe ich viel Leichtathletik gemacht, da war ich dann eigentlich auch auf einem guten Level bei allem, was so ausdauermäßig ist, so Langstreckenläufe. Und dann sind wir zum Zuschauen zu einem kleineren Radrennen bei uns in der Region gefahren. Und dann gab es da so ein erstes Schrittrennen, wo man nicht groß eine Lizenz brauchte oder sich nicht groß anmelden musste. Und da bin ich dann, obwohl ich mit dem Fahrrad ja schon hingefahren bin und es gar nicht geplant war, dass ich, oder wir wussten gar nicht, dass man da auch einfach so halt auf entspannt mitfahren kann. Und dann haben wir uns da irgendwie eine Startnummer organisiert und dann hat mir das viel Spaß gemacht, bin gleich Dritter geworden und dann hat mich da so ein, das war auch nett, so der Augsburger Radverein angesprochen, wie es ausschaut, ob ich mal Lust hätte, dem Verein mich anzuschließen. Und ja, dann war ich die nächsten Jahre in dem Verein aktiv und ja, dann kam es irgendwann, dass wir gemeinsam Radfahren gegangen sind und haben wir so ein erstes Training gemeinsam mit diesem Trainer von den E-Racers Augsburg gemacht und dann sind wir da, würde ich sagen, mehr und mehr auf Radrennen gefahren mit dem Verein und dann bin ich immer weniger und weniger zum Fußball und zum Leichtathletik gegangen und ja, halt vor allem, weil ich von Anfang an erfolgreich im Radfahren war, war das dann eigentlich klar, dass ich den Rest langsam auslaufen lasse. Ich glaube, so nach 3-4 Monaten nach meinem ersten Rennen war ich schon Dritter bei der Bayerischen Meisterschaft. Und davon war ich im Fußball und im Leichtathletik schon ein Stück entfernt.
Weißt du noch so, was sich da angefixt hat? Weil ich meine, gerade Fahrradfahren ist ja sowas wie Laufen gehen oder idealerweise auch Schwimmen. Was eigentlich jedes Kind macht, im Gegensatz jetzt zu Fußball, Basketball und so weiter. Weißt du, was du, weil ich meine, du bist ja schon, du hast gerade gesagt, mit dem Fahrrad dahin gefahren. Was war dann im Rennen so dieser Moment, wo du dir dachtest, boah, das ist geil, das macht mir richtig Bock?
ich glaube an sich, Ausdauersport an sich ist einfach so voll mein Ding. Auch schon im Fußball früher als kleines Kind waren die Ausdauerläufe immer, wo alle keinen Bock drauf hatten. Ne? Und ich schon, oder wenn irgendjemand den Ball richtig in die Walachei geschossen hat, hatte ich da kein Problem, da hinten in den Gestrüpp den wieder rauszuholen. Also das war einfach an sich so schon immer mein Ding.
Wie viel, weil du es gerade angesprochen hast, es hat sich dann ja so langsam, aber sicher ein bisschen professionalisiert, ja. Ihr habt immer mehr Rennen gefahren. Wie viel Fokus lag da bei dir als Teenager schon wirklich auf Leistung? Weil ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass du damals schon irgendwie ins Höhen- oder Hitzetraining oder so gegangen bist. Aber was war das für ein Faktor? Du wurdest relativ schnell schon mal Dritter, hast dich so nach oben gekämpft. Wie wichtig war dir das da schon zu gewinnen?
Ich würde sagen, ich habe eigentlich mein ganzes Leben eine richtig gute Balance aus einer entspannten, coolen Jugend und professionellem Sport gewonnen. Ist ja auch im Radsport ganz cool. Ich bin mit 22 Profi geworden und das ist so ein normales Alter. Im Fußball ist man da ja viel, viel, viel früher dran. Und eigentlich ist es jetzt nicht so sehr entscheidend. Jetzt rückwirkend war das jetzt nie so geplant, aber wenn ich jetzt in einem anderen jungen Talent irgendwie mit sprechen würde, würde ich dem den Ratschlag geben, jetzt in der U15, U17, U19 sich nicht verrückt zu machen. Dann in der U19 im zweiten Jahr, da zählt es dann schon, da muss man schon performen, aber bis man 16 ist, kommt es jetzt eigentlich, werden da nicht viel Weichen gestellt. Da muss man schauen, dass man Bock an der Sache hat. Bisschen im Landeskader sollte man schon sein. Also so ein bisschen, kommt halt auch auf das Talent drauf an, wie viel man mitbringt. Aber halt auf jeden Fall, wenn das nicht eigentlich leicht von der Hand geht, dann hat man wahrscheinlich eh zu wenig Talent. Und dann, also es ist bei mir immer so gewesen, weil ich so jetzt nicht so extrem fokussiert meine ganze Jugend war, dass ich immer besser und besser und besser wurde. Und das hat natürlich mental auch viel angenehmer, als wenn du jetzt als Junior schon so extrem viel trainierst und dann alles gewinnst, weil es halt da und dann du Schwierigkeiten hast, dein Niveau zu halten, weil halt irgendwann auch die anderen anfangen zu trainieren. Aber an sich, auch wenn ich mich so zurückerinnere, was ich da für ein Pensum als so U17, so mit 16, 17, 15 gehabt habe, war schon eigentlich. Also ich war immer auf dem ganz normalen Gymnasium in Neuses, war immer die Wochenenden unterwegs und hatte extrem viele Fehltage wegen dem Sport, irgendwie schon so 20, 30 und dann am Wochenende sind wir auch noch immer viel ausgegangen und das war dann echt also jetzt könnte ich das ganze Pensum nicht mehr, aber ich frage mich echt, wie ich das hinbekommen habe. Ich habe vor einer Weile habe ich mal so, jetzt ist ja alles digital und ich habe auch noch die ganzen Trainingsumfänge, die ich damals trainiert habe, in meiner Cloud gespeichert und nur aus Spaß habe ich mal vor ein paar Wochen so durchgeschaut, was ich da so trainiert habe und es war schon auch jede Menge für das, dass ich immer noch zur Schule gegangen bin und ja, das vielleicht, ich würde sagen, das sind jetzt so knapp das Doppelte, was ich jetzt trainiere, aber es ist halt mein Volltime-Job. Und damals habe ich das neben der Schule hergemacht und immer halt im Winter kommt man ja eigentlich zu gar nichts, wenn man von 8 bis 1 in der Schule sitzt, dann ist mit draußen Radfahren eigentlich nicht mehr viel.
Aber das klingt gerade für einen Leistungssportler nach einer relativ entspannten Jugend, dass man da auch mal ein bisschen so den Druck wegnimmt von nur performen, performen, performen und ganz viele setzen ja dann auch gerade so die Karte auf den Leistungssport und dann kommt halt mal irgendwie eine Verletzung und dann denkt man sich so, ja kacke, jetzt habe ich aber leider gar nichts gelernt oder gar nichts im Petto gehabt. Hättest du irgendwas gehabt, wo du gesagt hättest, okay, wenn es nicht klappt, dann mache ich halt das?
Ja, also ich habe ja, eigentlich wollte ich immer Pilot werden, aber das ging sich eigentlich jetzt mit dem, konnte man jetzt parallel zum Sport nicht machen. Ich habe jetzt noch International Management nebenzu studiert und ist jetzt vor 2 Jahren abgeschlossen. Aber jetzt will ich halt in irgendeinem, wenn es jetzt vorbei wäre, würde ich irgendwas Betriebswirtschaftliches machen. Aber ja, so mein Plan B, Traumjob wäre eigentlich Pilot.
Also der Bub hat aber was Gescheites gelernt. Ja. Sehr schön. So entspannt es jetzt erstmal klingt, es ist ja trotzdem ein Sport, in dem sehr hohe Competitiveness ist. Ja. Wie hat dich das auch für heute schon geprägt? Oder wenn man sich mal so überlegt, als du damals mit 14, 15, 16 auf dem Rad warst, der Sport, ändert sich ja nicht groß, auch im Vergleich zu einer Tour de France. Es ist natürlich ein ganz anderes Tempo, eine andere Leistung. Aber was hast du damals gelernt, was du auch heute noch auf dem Rad bei der Tour de France, bei irgendeinem Giro zum Beispiel, anwendest?
Ja, man muss einfach im Radsport ein Grinder sein. Also man muss, gibt es zwei Sachen, die zählen. Erstens, mit wie viel Talent du geboren bist, und zweitens, wie sehr du auf die Zähne beißen kannst. Das sind so die zwei Komponenten, die zwei Hauptkomponenten. Das eine kannst du nicht beeinflussen und das zweite kannst du beeinflussen. Also man muss einfach, es ist auf jeden Fall zäh und man muss halt viel auf die Zähne beißen und sich durchkämpfen und halt, hustlen. Und das muss man sich beibehalten bei all der Zeit.
Und was bist du? Bist du ein Naturtalent oder ein Zähnebeißer?
Ich würde sagen 30% Talent und 70% Hustler.
Sehr gut. Du bist ja Bergspezialist.
Ja.
Und ich frage mich so, ist das was man gleich von Anfang checkt oder dass die dann vom Augsburger Radverein gesagt haben, der Junge hat irgendwie die Physis oder wir sehen den eher da, wird man dann da so einsortiert? Ist das was, wo man selber drauf Bock hat? Wie läuft das dann?
Das ergibt sich automatisch. Also das ist einfach das Talent, mit dem man geboren wird. Jetzt im wissenschaftlichen Kontext nennt man das die Laktatbildungsrate, aber das muss man nicht groß messen, das ergibt sich in dem Rennen, also wie man, oder halt, man findet es sehr schnell raus, oder jetzt eigentlich rückwirkend war das schon von vornherein klar, wenn ich auch auf meine Leichtathletikergebnisse schaue und man da sieht, dass ich im 100-Meter-Sprint immer viel schlechter war als im 1500-Meter-Mittelstreckenlauf, dann ist es eigentlich klar, was für ein Typ Athlet man ist. Und das Besondere im Radsport ist halt, vielleicht so, kann man vielleicht mit dem Fußball auch ein bisschen vergleichen oder mit anderen Sportarten, dass es halt einfach andere Positionen gibt und ein Keeper einfach ganz andere Qualitäten oder halt ein anderer Sport, was ein Torwart trainiert, wie was ein ein Schirmer trainiert. Und von daher ist es eigentlich bei uns mit den Sprintern und den Bergfahrern einfach zwei unterschiedliche Typen und das findet man dann halt ziemlich schnell in den Wettkämpfen raus, was man da ist.
Könntest du irgendwie sagen, wenn du jetzt Bock hättest auf Sprinter, weil es hat ja auch viel mit der Physis zu tun. Ich würde jetzt mal sagen, du bist jetzt von der Physis her schon ein typischer Bergathlet. So ein bisschen dünner, länger und die Sprinter sind ja noch ein bisschen bepackter muskulär. Könntest du jetzt sagen, okay, ich gehe jetzt ein halbes Jahr ins Gym, pack mir 15 Kilo noch drauf, Bank drücken. Und dann werde ich zum Sprinter? Oder ist das wirklich was noch mal tiefer in die Physis, mit in den ganzen Stoffwechsel mit eingreift, ob man welche dieser Fahrertypen?
Also da erstens ist man halt in seinem Talent irgendwo eingeboxt und man ist halt am effizientesten, wenn man auch das trainiert, in dem, wo man talentiert ist. Natürlich kann man jetzt ein bisschen in die andere Richtung trainieren oder halt aber wird dann nie so erfolgreich sein, wie wenn man mit seinem Talent arbeitet. Und außerdem als Sprinter braucht man schon auch ein bisschen das Sprinter-Mindset, dass man, das ist schon so ein Ritt auf der Rasierklinge, dass man da richtig Bock drauf hat, halt extrem knapp sich gegenseitig zu überholen und da in dem Hauptfeld sich auf den letzten Kilometern durchzusetzen und sich da seine Position zu behaupten. Halt, das ist, da braucht man schon so einen richtigen,
Kampfgeist.
Und so, also das hätte ich jetzt nicht so, dass man halt so in so einem Moment über sich hinauswächst und halt so sehr sich fokussiert und niemanden vor sich reinlässt und auch den Ellbogen mal rausschiebt und halt richtig sein auf halt mit richtig Enthusiasmus da seine Position verteidigt und halt sich da richtig reinstellt.
Das finde ich ultra reflektiert. Finde ich richtig cool. Nee, ist auch einfach ehrlich. Du hast ja schon in deiner Jugend, haben wir gerade gehört, echt, du hast viele Rennen gefahren. Du hattest auch viele Erfolge. Wann kam dieser Punkt, wo du gesagt hast, weil du ja dann doch erst mit 22 Profi geworden bist, dass du gesagt hast, okay, jetzt setze ich alles auf diese eine Karte, ich werde Radsportprofi.
Eigentlich nach der Schule mit 18, also halt so, bis dahin habe ich das halt irgendwie mehr recht als schlecht irgendwie nebeneinander hergewurschtelt, aber so ein bisschen war da schon immer alles am Limit. Und dann muss man sich halt echt mal überlegen, ob man halt Vollzeit studieren will oder irgendwas lernen will. Oder halt bei mir, ich wollte eigentlich ganz gern Pilot werden, aber das ist aber auch mal hinten angeschoben. Und dann habe ich mich halt dazu entschieden, schon steinigen Weg zu gehen, versuchen Radprofi zu werden, weil wenn man dann bis in der U23 ist der Sport eigentlich gut über die Verbände organisiert, dass man halt immer im Landes- und Bundeskader unterwegs ist und sich eigentlich um nicht viel kümmern braucht. Und wenn man dann aus der U19 rauskommt, geht es in die U23, die aber in die Elite-Klasse mit eingegliedert ist. Also das ist nur so ein, im Prinzip ist man dann bei der Elite mit dabei und dann muss man sich da ein bisschen durch die drittklassigen Profiteams durchwursteln. Und das ist halt, da muss man schon sich ein bisschen auf halt, also Verbände sind halt immer gut organisiert und da passt alles und da ist alles ziemlich straight vorgegeben. Und wenn man da aus der U19 rauskommt, muss man sich halt selber so ein drittklassiges Kontinentalteam suchen und sich dann da halt durchwurschteln und halt, ist auf dem Papier Profi, aber verdient nur so 400, 500, 600 Euro im Monat und muss halt irgendwie sich damit zurechtkommen.
Wie war das bei dir, als du dann in den Nazio-Kader quasi berufen wurdest? Ich glaube, du wurdest 2015 Vize-Juniorenmeister, Straßenmeister. Ja. Ne? Und dann kam der nächste Step und du durftest, das Trikot hängt schon hinter dir, schwarz-rot-gold dir überstreifen. Ja.
Weiß ich jetzt heute sogar noch genau, meinen ersten Einsatz war so eine Rundfahrt in der Schweiz, Tour de Pays de Vaux. War halt eine Riesenehre zum ersten Mal, den Adler auf der Brust zu tragen. Also das war auch sowas, wo ich sehr, sehr lang drauf hingefiebert habe, weil ich eigentlich davor habe ich mich fast immer so ungerecht behandelt gefühlt, dass ich nie eingesetzt wurde, weil ich schon immer gut war, aber halt einen kleinen Ticken nicht gut genug und nicht konstant genug. Und dann, als es dann endlich geklappt hat, war ich dann auch gesetzter Mann. Ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich keinen Weltcup mehr ausgelassen. Und das war ein Meilenstein meiner Karriere, zum ersten Mal das deutsche Nationaltrikot anzuziehen.
Ein ganz wichtiger Teil von eurem Sport sind ja die Teams. Na. Wie läuft das ab? Nimm uns mal mit in die Welt, weil ich glaube, auch viele richtige Radsportfans wissen gar nicht genau, wie so der Mechanismus dahinter ist. So rufen die dich an, bewirbst du dich, hast du ein Management, das dann sagt, hey, wir vermitteln euch mal, wie läuft es, dass ein Radsportler und ein Team zusammenkommen?
Also die meisten Athleten, so 90% würde ich sagen, arbeiten mit einer Agentur zusammen, ich auch, und die vermitteln einen da. So bin ich dann eben auch in den Profisport reingekommen. Da muss man sich halt eben so gut wie möglich beweisen und dann muss man Glück haben, dass da jemand Bock hat, einen zu verpflichten. Und man halt gehört auch ein bisschen Glück dazu, wie in meinem Leben, dass halt zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle ein Platz frei wird und dann muss man sich dort beweisen.
Wie sieht das dann aus? Was ist der Deal quasi? Also bekommst du dann da, also du beantwortest nur, was du beantworten darfst. Aber hast du ein Fixgehalt und dann gibt es irgendwie noch pro Rennen eine Prämie drauf oder pro Platzierung oder wie ist das System davon?
Also ich würde sagen, wir haben Prämienkalender, aber der ist jetzt nicht so groß. Also 80-90% meiner Einnahmen habe ich über mein Fixgehalt, eher 90 als 80.
Okay. Lass uns mal dann so ein bisschen über die Tour de France sprechen. Ich glaube, da haben auch ganz, ganz viele von euch zu Hause richtig, richtig Bock drauf, da so ein paar Insights zu erfahren. Ich habe total Bock, das einmal mit dir so ein bisschen durchzuskizzieren. Ne. Lass uns mal da anfangen, so, wo fängt denn ein Tour de France-Jahr für dich überhaupt an? Weil klar, im Juli beginnt es dann immer, aber und du hast ja auch noch deine ganzen anderen Rennen, bist wahnsinnig viel unterwegs, aber wann fängst du wirklich gezielt mit der Vorbereitung auf die Tour an?
Also die Saison ist eigentlich so dreigeteilt, würde ich sagen. So, bis 1. Mai oder am 1. Mai endet so normalerweise in Frankfurt mit dem Rennen am 1. Mai in Frankfurt der erste Rennblock. Und der dient vor allem dazu, sich für die Tour de France zu bewerben in der Mannschaft. Also jede Mannschaft besteht aus 27 bis 30 Fahrern, von denen immer nur 8 die Tour de France fahren dürfen. Und eigentlich im Winter stehen schon immer die besten 15 bis 12 fest, die dafür in Frage kommen. Also die der Kader ist so halbiert, würde ich sagen, und realistische Chancen, die Tour zu fahren, hat eigentlich nur die bessere Hälfte. Und die bessere Hälfte muss ich halt bis 1. Mai bewerben, um halt so einen Tour de France-Platz zu bekommen. Da bleiben dann von den 15 noch so 10 über am 1. Mai und die gehen dann in so eine Tour de France-Vorbereitung rein. Das heißt dann, erstmal nimmt man so von 1. bis 10. Mai nochmal kurz raus, fährt nochmal in Urlaub, wenn man mag, oder chillt einfach mal eine Woche daheim. Und dann fährt man ins erste Trainingslager, das so 3 Wochen lang andauert. Das ist dann so von, würde ich sagen, 10., 15. Mai bis Ende Mai, Anfang Juni. Dann fährt man nochmal einmal.
Da fahrt ihr dann aber alle zusammen als Team hin, oder?
Da fahren wir alle gemeinsam als Team. Okay. Dann fährt man nochmal einen gemeinsamen Wettkampf zusammen. Das ist dann entweder das Kriterium du Dauphiné oder die Tour de Suisse, wo man dann auch nochmal als Team halt, weil die davor ist immer man verstreut unterwegs und da versucht man immer, es klappt nicht immer ganz, aber so 6 oder 7 von dem Tour de France Team fahren dann nochmal gemeinsam einen Wettkampf, um halt eben so ein Team-Spirit zu kreieren und die Abläufe zu trainieren.
Team-Building-Event.
Ja, genau. Und dann so 10 Tage vor der Tour de France werden dann die 8 final selektiert, die fahren. Und ja, dann geht's los. Dann reist man so. Die Tour de France geht für gewöhnlich an einem Samstag los. An dem Dienstagabend reist man an und am Mittwoch stehen dann viel so Pressetermine und so weiter an. Am Donnerstag ist dann noch so ein sportlicher Check. Also jeder, der bei der Tour de France mitfahren will, muss nochmal so ein Blutbild abgeben, dass er halt fit genug ist und dass da nichts im Wege steht. Dann ist noch die Teampräsentation, auch am 2 Tage zuvor, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und den Tag davor hat man dann nochmal ein bisschen, um durchzuschnaufen.
Das klingt so wild. Also du sagst es jetzt, du erzählst es jetzt. Klar, du hast es auch schon ein paar Mal gemacht, im Gegensatz zu allen anderen, die das hier wahrscheinlich hören oder hier gerade in diesem Raum sind. Aber so, es klingt so, als wärst du das Normalste auf der Welt bei dir. Aber ich finde so das erste Mal, natürlich, irgendwann kommt ein Gewöhnungsfaktor rein, dass man sich denkt, ah, okay, cool, dieses Jahr wieder Tour de France. Aber als du das erste Mal da gefahren bist, was ist da bei dir abgegangen, als du so gesehen hast, okay, du bist im Kader drin, es geht so langsam los, du merkst, du diese riesige, meterhohe Welle von Tour de France-Hype baut sich so langsam vor einem auf.
Ja, das war echt was Besonderes. Vor allem, weil ich da am Anfang vom Jahr noch nicht in diesen besseren 15 drin war, was ich ja eigentlich meinte, dass man eigentlich nicht schafft, dass man, wenn man im Winter schon gar nicht auf der Longlist steht, habe ich mich trotzdem noch in die Tour reingefahren. Erstens, weil ich eine ordentliche Saison gefahren bin, aber zweitens, weil mein Team auch sehr unterdurchschnittlich unterwegs war und das hat halt auch den Weg damals geebnet, dass sie halt dann irgendwie im Mai nochmal die kompletten Pläne über den Haufen geworfen haben, weil halt bisher nichts ging. Und dann war es schon umso mehr besonders für die erste Tour de France halt noch überraschender nominiert zu werden, weil man halt, weil ich halt im Winter noch nicht auf der Longlist stand, also das war eigentlich, stand gar nicht zur Debatte und weiß ich sogar noch, da bin ich bei der Baskenland-Rundfahrt gestürzt und musste das Rennen aufgeben und dann, was ja eigentlich eher so ein Setback ist, und dann habe ich aber noch am gleichen Abend einen Anruf bekommen, dass ich jetzt hier mich nicht groß, das war im April, schätze ich mal, dass ich mich jetzt nicht groß stressen brauche bei der Erholung und dass ich nicht so schnell wie möglich wieder aufs Rad gehen muss, weil jetzt eine kleine Pause ansteht, weil ich mich auf die Tour de France vorbereiten soll. Und es war dann halt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens ist es ultra lästig, immer die Reha und alles so auf Krampf so schnell wie möglich zu machen und so schnell wie möglich wieder aufs Rad zu kommen. Und zweitens dann halt noch mit dem riesen Highlight Tour de France hinten dran. Das war dann ziemlicher Jackpot, würde ich sagen.
Das hört sich geil an. Wie ist denn das? So, ich würde mal behaupten, so die letzte Nacht, bevor es losgeht, schläft man wahrscheinlich relativ scheiße, oder?
Ja, wahrscheinlich schon, ja.
Was geht da in einem vor?
Da war ich schon aufgeregt, muss ich mir, ja. Aber ich glaube, das ist auch normal. Aber ja, es gibt für alles ein erstes Mal, das erste Mal Nationalmannschaftstrikot getragen. Das war dafür auch das höchste der Gefühle. Dann das erste Mal Radprofi gewesen, den ersten Profivertrag unterschrieben, dann das erste Mal Tour de France gefahren. Das sind halt tausend so kleine Schritte, wo man immer denkt, boah, das ist jetzt krass, was soll jetzt noch kommen? Und dann kommt immer eins zum anderen und das nächste und das nächste.
Ich will gar nicht gatekeepen.
Na.
Wir starten gleich dann wirklich, wir reden gleich über den Rennstart, über
Na.
den Grand Départ, wie
Na.
es dann weitergeht
Na.
und so weiter. Nochmal kurz zwei Sachen zur Vorbereitung. Das eine, nur weil du jetzt die Longlists erwähnt
Na.
hast. Es ist ja eigentlich so, dass die Teams, die eh bei der UCI Mitglied sind, die sind ja eh
Na.
festgesetzt, ne? Also
Ja.
du hättest dich jetzt nur innerhalb des Teams
Ja, genau.
qualifizieren
Ja,
müssen und
ja,
nicht, okay.
ja.
Und das andere, was mich noch interessieren würde, weil man ja immer viel von erstmal, und das ist ja schon wirklich seit Jahrzehnten so, von Höhentrainings
Na,
hört, um eben die
na,
roten
ja.
Blutkörperchen im Blut anzuregen, den Sauerstoffgehalt in den Muskeln zu erhöhen.
Na.
Und dann kam aber vor ein paar Jahren, glaube ich, erst so richtig das Thema Hitzetraining noch dazu. Was für einen Faktor spielen diese beiden Trainings in deiner Vorbereitung?
Ja, bei der Tour de France einen absolut großen, weil im Juli in Frankreich ist es extrem heiß und da muss man halt sich echt auf zwei Weisen darauf vorbereiten. Erstens, dass man halt im Wettkampf sich so gut wie es geht runterkühlt, das heißt eine leistungskräftige Klimaanlage im Bus hat, dann wir alle, wenn es jetzt so ein richtig heißer Tag ist, starten wir so mit Eispaketen hinten im Rücken drin, um uns runterzukühlen. Die Flaschen sind extra so wie so Thermoskannen, dass sie halt mit kühlen Getränken befüllt werden und kalt bleiben. Und dann, was kann man noch machen, um sich besser abzukühlen? Gibt es halt ein paar so ab und zu mal eine kalte Flasche Wasser sich über den Kopf schütten und so weiter, dass man einfach abkühlt. Aber mindestens genauso wichtig ist halt, dass man im Vorhinein schon mal unter heißen Bedingungen trainiert hat. Und das ist halt nicht so einfach mit dem Höhentraining in Verbindung zu bringen, weil in den Bergen ist es
Ja,
ja
ist
für
halt eher
gewöhnlich ein
kalt.
bisschen kühler. Und dabei soll man sich eigentlich auf die Hitze vorbereiten. Von daher gehen wir dann auch nochmal in die Sauna und so weiter. Aber da muss ich auch sagen, dass ich eigentlich ein gutes Händchen hatte, dass ich, oder halt Glück vielleicht, dass ich schon seit Jahren, eigentlich bevor überhaupt Hitzetraining Thema war, bin ich großer Saunaliebhaber und gehe eigentlich richtig, richtig gerne in die Sauna und mache deswegen eigentlich seit ich 18 bin regelmäßig Hitzetraining, ohne je gewusst zu haben, dass ich hier gerade offizielles Training unternehme. Und seit 3, 4 Jahren steht dann jetzt immer wieder Sauna auf meinem Trainingsplan drauf und ich denke mir, okay,
Klingt
passt für
entspannt.
mich.
Ich kenne auch ganz viele Typen, die sagen, ja, ich gehe ins Training, ich gehe ins Gym. Und
Na.
dann sagst du, wie war's? Ja, war 2 Stunden in der Sauna, war
Naja,
super.
aber er ist nicht mehr so weit hergeholt. Das ist tatsächlich bei der Tour de France Vorbereitung eine Komponente, die dann auch das Training beeinflusst, weil du dann am nächsten Tag nicht so intensiv trainieren kannst, weil du halt davor schon ein bisschen mit der Sauna ein bisschen die Mineralien verloren hast und so weiter. Das ist ja schon ernst zu nehmen.
Wie groß ist dieser Faktor Mineralien, Elektrolyt, Basis und so weiter?
Ja, das ist das Nächste, was immer wissenschaftlicher wird. Wenn man zu viel Mineralien auf sich nimmt, gewinnt man ein bisschen Körpergewicht dazu, weil das Salz immer Wasser auch bindet, was der Körper nicht so richtig verwenden kann. Und wenn man zu wenig in seinem Körper hat, krampft man natürlich. Von daher ist es auch eine Wissenschaft, wie viel Salz man da oder wie viel Mineralien man da zu sich nehmen soll.
Wir kommen sofort zum Tour de France Start. Eine Frage habe ich aber noch, weil du jetzt angesprochen hast, dass ihr da eben als Team euch auch darauf vorbereitet. Ich habe das Gefühl, ganz viele sehen das gar nicht so krass als Teamsport,
Na.
weil man ja die einzelnen Fahrer da sieht und klar, die haben dann zwar oft auch ähnliche Trikots und so, aber was für ein Faktor spielt Strategie in der Vorbereitung? Sagt man da so, okay, wir karteln uns jetzt wirklich was aus? Wer wie wann reagiert, oder ist es einfach so in Anführungszeichen banal, dass man sagt, naja, die Bergspezialisten müssen halt auf dem Berg möglichst
Na.
weit vorne sein, die Sprinter auf der Ebene und die Allrounder müssen schauen, dass man die Gesamtwertung, den Durchschnitt hebt.
Nee, es gibt schon 1001 Meetings vor einer Tour de France und während der Tour de France, wie was man sich an welchem Tag ausrechnet und wie man auch den Kader zusammenstellt. Zum Beispiel fahren jetzt nicht die acht Besten vom Kader automatisch die Tour de France, weil vielleicht ergänzen die sich gar nicht so gut, sondern man fährt normalerweise mit einem Sprinter und einem für die Gesamtwertung und dann den sechs besten Helfern, die man hat. Also wenn man jetzt wenn man jetzt irgendwie beim Transfer ein bisschen daneben gegriffen hat und jetzt fünf Stürmer hat und die eigentlich alle fünf richtig gut sind, stellt man ja auch nicht alle fünf auf und so ähnlich ist es halt bei uns auch.
Erklär mal ganz kurz, was die Helfer sind.
Ja, die müssen halt den Sprinter und den Fahrer für die Gesamtwertung so gut wie möglich Windschatten geben oder mit Verpflegung versorgen und den Teamkapitänen halt den Ride so angenehm und komfortabel wie möglich machen.
So, jetzt fangen wir mal an. Kommen wir zum Grand Départ. Das ist schon so ein schönes Wort. Ich komme zum Grand Départ. Da stehst du dann mit 160 anderen oder 159 anderen. Du weißt, es geht los. Ich glaube, jetzt dieses Jahr war es in Lille, ne?
Ja.
Was geht da in einem vor, wenn man so merkt, okay, der Tross setzt sich in Bewegung. Du hast so lange darauf trainiert, der Tag ist gekommen.
Ja, ist halt ein Riesenevent, dauert ewig, also gibt halt noch so eine Zeremonie und dann wird immer noch die Nationalhymne von, ich weiß nicht, wahrscheinlich Frankreich gespielt und dann
würde Sinn machen.
Und dann hält man noch 10-mal an und macht Fotos und fährt nochmal zu der Kathedrale und also das ist erstens mal so ein halt wie so eine Eröffnungsfeier bei den Olympischen, jetzt nicht ganz so groß, aber an sich halt auch ein Riesen-Event, wo man dann halt gar nicht so im Prinzip das Mindset dafür hat, jetzt da noch hier sich groß mit der Feier hier zu beschäftigen, weil man ja in 10 Minuten danach sportliche Höchstleistungen treiben muss. Ich glaube, die Super Bowl-Spieler schauen sich ja auch nicht die Show in der Halbzeitpause an und feiern da nochmal Beyoncé oder so. Aber wir fahren da den ganzen Klamauk mit und dann muss man irgendwie da den Fokus behalten, dass man halt 10 Minuten später voll auf der Höhe ist und sportliche Höchstleistungen.
Aber gibt es denn so eine Art Gentleman's Agreement, dass man sagt, okay, auch wenn es gerade schon losgegangen ist, man hält noch mal kurz für ein Foto an oder?
Ja, natürlich. Aber das ist alles abgemacht, bevor das Rennen ist nicht eröffnet. Man hält noch 20 Mal an, um Fotos zu machen weiter und so fort. Und dann irgendwann gibt es halt den Kilometer Null, der dann auch für alle klar ist, wo es dann wirklich losgeht. Und dann gibt es kein Halt mehr.
Krass. Nimm uns mal. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil die ganzen Renntage und Etappen ja auch alle sehr unterschiedlich sind, aber die werden ja eine ähnliche Struktur haben. Wie sieht so in Anführungszeichen ein typischer Tour de France Renntag aus?
Also der Morgen ist eigentlich der chilligste Teil. Also wir können halbwegs ausschlafen, so Wecker 8:30 würde ich sagen. Dann gehen wir frühstücken, wo unser Teamkoch uns halt gute Sachen vorbereitet oder halt können wir auch bei ihm bestellen, was wir halt haben wollen und alles nach bestem Wissen und Gewissen treibt er das auch auf. Der ist eine richtige Teamlegende, muss ich sagen. Der hat mir mal bei einer der ersten Tour de France, die ich gefahren bin, hat er mir so den Menüplan vorher gezeigt über 21 Etappen. Und dann fand ich schon halbwegs professionell, dass er jetzt schon weiß, was er in 3 Wochen kochen will, aber okay. Und dann hat er auch schon sich notiert, wo, an welchem Supermarkt er das kauft und hat mit allen Supermärkten auch schon Vorbestellungen, dass sie halt das auch lieferbar haben, getroffen und so weiter. Und dann habe ich halt den Menüplan gehabt und immer ein bisschen geschaut und auf den 4 Wochen, die Tour de France dauert, mit der Zeit, wie man vorher bleibt und nachher dann bis zur Abreise, hat sich kein einziges Mal der Miniplan geändert, weil der halt so krass organisiert war und dieses Excel-Sheet so gut war und da halt überall die die Sachen vorbestellt hatte, dass er halt echt komplett durchgezogen hat und sein Menü vom ersten bis zum letzten Tag runtergekocht hat.
Schau mal, Liebe geht immer durch den Magen.
Ja, genau. Dann isst man da sein Frühstück, so, das sind dann so 13 bis 1500 Kalorien, ne, zum Frühstück für gewöhnlich. Dann so normalerweise würde ich sagen so 10:30 oder 10, dass der Bus losfährt. Da muss man halt natürlich, weil wir ja jeden Tag einen Hotelwechsel haben, seine Tasche packen. Die müssen wir nur vor die Tür stellen. Die wird dann von den Masseuren noch im Tourbus verladen. Und dann fährt es um 9:30, gegen 9:30 der Bus los Richtung Etappenstart. Das ist ganz unterschiedlich, wie lange dann die Anreise ist. So zwischen, auf jeden Fall, mindestens eine Dreiviertelstunde, weil es dauert schon eine Dreiviertelstunde, bis der Bus die Parkposition erreicht. Von dem Moment, dass du in den Startort reinfährst, einfach weil da so viel Stau und so viel Trubel ist. Wir haben da schon unseren eigenen Weg, aber irgendwie klappt es doch meistens nicht so gut. Und dann dauert es für gewöhnlich so eine Dreiviertelstunde, um vom Ortseingang zur Parkposition zu kommen. Und oft haben wir schon nochmal so 60, 70, 80 Kilometer Transfer, manchmal auch 150. Also das können schon so 1,5, 2 Stunden sein. Da essen wir dann auch nochmal einen kleinen Snack. Das sind dann irgendwie so ein bisschen so Reiswaffeln oder irgendwie sowas. Und dann ist es so 11, würde ich schätzen, dass wir ankommen. Dann machen wir, sobald die Reifen stehen, eine Taktik-Besprechung, dass wir halt jetzt kurz einen Debrief vom Vortag machen und die Taktik für den nächsten Tag erläutern. Die Taktik für den nächsten Tag ist so in 2 Teile gesplittet. Erstens so eine Streckenvorstellung. Wir fahren ja auf den normalen öffentlichen Straßen, von daher müssen wir halt irgendwie wissen, wo gefährliche Verkehrsinseln oder kleine Wege oder was weiß ich. Da kriegen wir so Screenshots von Google Street View, wie das halt ausschaut und wie die letzten Kilometer ausschauen und so weiter. Und danach geht man dann zur Taktik über, also wann, wer, welche, wem Windschatten gibt und die Flaschen holt und so weiter.
So krass ist das durch choreografiert.
Naja. Und ja, dann geht's weiter, dann ist man so eine Stunde vor Start ungefähr fertig mit der Teampräsentation, mit dem Teammeeting. Dann steht noch eine Teampräsentation an, das heißt, man geht nochmal kurz auf eine Bühne, wird dem Publikum vorgestellt und da schreibt man so einen Startbogen, dass man wieder an den Start gehen möchte. Dann kommt man wieder zurück in den Teambus und dann hat man noch so eine halbe, dreiviertel Stunde, 20 Minuten, um nochmal durchzuschnaufen, nochmal vielleicht sich eine Cola aufzumachen, Kaffee zu trinken, um nochmal ein letztes Mal durchzuschnaufen, bevor man wieder 4 bis 5 Stunden Radrennen fährt.
Du hast es jetzt ja schon angesprochen, Essen ist unglaublich wichtiger Teil und ich glaube, ihr könnt so viel essen, wie ihr wollt, ihr würdet immer noch abnehmen. Wie viel würdest du sagen, in diesen 4 bis 6 Stunden, die du da am Tag fährst, rockst du an Kalorien runter und wie hast du deine Diät quasi oder deine Reverse-Diät darauf angepasst?
Das ist jetzt mittlerweile kann ich genau beantworten, das sind so 7 bis 9.000 Kalorien am Tag.
Alter.
Und wir haben ja so einen Tacho am Rad, der auch die Leistung misst, wie fest wir in die Pedalen treten, ist auch so ein Sensor an der Kurbel angebracht und dann kann man halt über die Watt, die getreten wurden, genau berechnen, wie viele Kalorien man verbraucht hat. Und dann über eine Software kriegt man dann genaue Anforderungen oder halt genaue Richtlinien, wie viel Gramm Kohlenhydrate man jetzt für die nächsten Mahlzeiten braucht. Und das sind für gewöhnlich so immer für die Hauptmahlzeiten, das heißt Frühstück, Mittagessen, was bei uns irgendwie so um 6 Uhr nachmittags nach der Etappe ist, und Abendbrot, was bei uns so zwischen 9 und 10 Uhr abends ist, weil es hinten raus immer spät wird, sind es immer 1500 Kalorien und dann ist man schon bei 4.500 und die anderen 4.500 oder 9 ist ja das Extrembeispiel, dann für 7 braucht man noch 3, dann nimmt man so, würde ich schätzen, bestimmt 2000 während der Etappe zu sich, weil wir da ja auch viel so Zucker in den Trinkflaschen haben und Riegels und Gel essen und Bananen dabei haben. Und dann halt noch vielleicht so 500 auf den Tag verteilt mit so kleineren Snacks, dass man halt irgendwie nochmal abends, bevor man ins Bett geht, irgendwie einen Apfel isst oder auf dem Weg zum Start noch irgendwie eine Kleinigkeit findet.
Crazy. Ich meine, ihr seid ja über 21 Tage unterwegs, ihr haut tausende von Kilometern weg, tausende von Höhenmetern. Was, weil ich glaube, das können sich die meisten von euch überhaupt nicht vorstellen, was passiert denn da mit deinem Körper über die Tour hinweg?
An sich trainieren wir halt extrem hart und wir sind auch darauf vorbereitet und am Ende ist der Effekt gar nicht so, also ich jetzt bei der ersten war ich wirklich kaputt, als ich angekommen bin und echt hinüber, aber die anderen Jahre, wo ich dann auch so meine Grundlage, meine Ausdauer so krass ausgebaut habe, ist, dass ich dann schon müde bin und dem Ganzen entgegenfieber, dass es vor allem mental aufhört, aber es ist jetzt nicht so, dass man dann 3 Wochen nur durchschläft und danach komplett fix und foxy ist. Da eigentlich habe ich mich da einmal ganz gut erholt. So nach 5, 6, 7 Tagen war ich dann eigentlich danach schon immer halbwegs wieder auf dem Damm.
Die nächste Frage ist vielleicht ein bisschen indiskret, aber ich glaube, dieses Gefühl kennen die meisten, die auch schon nur einen Tag auf dem Radl sitzen. Jetzt mal ganz ehrlich, tut dir nach Tag 2 nicht schon übelst der Arsch weh?
Nee.
Da habe ich riesen Glück. Ist es so gut gepolstert?
Da habe ich riesen Glück mit meinem Po. ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Sattel an einem Fahrrad gewechselt, weil ich da einfach überhaupt keine Probleme damit habe. Ja, viele Kollegen von mir haben mir da große Probleme, wechseln ständig Sattel oder auch die Klamotten bekommen wir ja von den Teams gestellt und dann sind die nie zufrieden mit den Polstern, die drin sind und schicken das zu anderen Firmen und lassen sich da ihr persönliches Polster einnähen und so weiter. Und da bin ich echt gesegnet, dass ich die Probleme nicht habe. Und da einfach mit guter Körperhygiene, würde ich sagen, ist der erste Schritt. Und wenn man den gut durchzieht, habe ich da eigentlich keinen Stress damit.
Okay, sehr cool. Aber wie sieht es dann aus? Du hast gesagt, du warst jetzt nicht so krass fertig nach den letzten Tour de France. Aber trotzdem, wie sieht das mit der Belastungssteuerung und Regeneration während der Tour de France aus? Weil ich meine, ja, ihr habt 2 freie Tage, aber wie bewältigst du das, dass du weißt, ich kann morgen auch noch weitermachen?
Naja, das ist auch so ein, was man nie anfangen darf, ist die Tage zu zählen, weil dafür ist die Tour de France viel zu lang. Man schaut einfach immer nur auf den nächsten Tag und hofft darauf, dass irgendwann die Tour de France schon zu Ende gehen wird und man nach Paris kommt. Aber jetzt, das ist somit der größte Fehler, den man machen kann, ist die Tage zu zählen. Man muss einfach Tag für Tag seine Arbeit machen und sein volles Pensum ausschöpfen und sein Bestes geben. Und dann irgendwann geht es dann schon zu Ende.
Wie sehen diese Off-Days dann aus? Pennt man da den ganzen Tag? Ist man da dann nochmal mit längeren Medizinchecks beschäftigt? Was macht man da?
Also erstens schläft man nochmal richtig aus, dann ist so Frühstück um 10, würde ich sagen. Dann machen wir sogar ein kleines Radtraining, wo jetzt überhaupt nicht groß trainiert wird. Da macht man mehr so eine Kaffeefahrt, fährt vielleicht so 30 Kilometer wahrscheinlich flach dahin, so langsam wie man will.
Selbst am Off-Day seid ihr dann auf dem Rad unterwegs. Ja, ja. Alter.
Und meist ein-, zweimal so zu 80% ja. Wenn am nächsten Tag eine Etappe ist, die für einen überhaupt nicht relevant ist, kann man auch nicht trainieren, weil man dann selbst, wenn so der Organismus ein bisschen ins Stottern gekommen ist und man dann am nächsten Tag dann nicht so Topform hat, geht die Welt nicht unter. Aber normalerweise trainiert man am Off-Day auch nochmal so eine Stunde. Und dann geht's weiter, dass man halt viel, wir haben ja auch Osteotherapeuten, Physiotherapeuten und so bald viel dabei, aber mehr als eine Dreiviertelstunde Behandlung kriegt man eigentlich nicht hin, weil wir echt abends erst um 7 ins Hotel kommen und dann hat man halt, wenn man wirklich ein Problem hat, hauptsächlich am Ruhetag Zeit dazu, das mal in Ruhe anzugehen, weil ja dann der Therapeut auch mal 2 Stunden für eine Behandlung Zeit hat und nicht nur eine Dreiviertelstunde. Und ja, dann gibt es immer noch, wo sich jeder wirklich darauf freut, so ein Apero vorm Abendbrot und hat noch ein kleines Bier gemeinsam und dann hat man den Ruhetag, nochmal Abendbrot und dann geht man ins Bett und dann geht geht die nächste Woche los.
Alkoholfreies Bier oder mit Alkohol?
Ja, ein kleines, normales kann man sich schon. Oder halt so, wie man es nimmt.
Okay, krass, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, weil das alles so bis ins letzte Detail abgestimmt ist, dass dann man selbst sagt, okay, bei einem 0,2er oder so, da ist dann Schluss.
Aber
okay.
Ja, viel mehr als 0,2 wird es nicht sein.
Okay.
Entweder 0,2 oder 0,33, kann ich jetzt nicht beantworten.
Lass uns mal ein bisschen über Strategie während des Rennens sprechen, weil du auch angesprochen hast, wenn du weißt, dass jetzt ein Tag kommt nach dem Off-Day, der nicht so wichtig ist für dich, dann musst du da auch nicht mehr so krass reinhauen im Training. Gehst du diese Tage dann wirklich so an, wenn du weißt, du als Bergspezialist, ihr habt morgen eine flache, einfach nur eine Ebene vor euch, okay, ich mache mir einen entspannten, ich schaue, dass ich hinten raus nicht gecuttet werde, oder wie gehst du diese Tage dann an?
Ja, das ist eigentlich auch so eine mentale Sache, weil es auch, wenn man so einen Tag so komplett für sich abschreibt, dann leidet man umso mehr, weil allein schon 180 Kilometer Rad zu fahren ist ja übelst anstrengend.
Ja.
Und von daher ist es mental für mich fast einfacher, als sich jedes Rennen ernst zu nehmen und halt immer fokussiert zu sein und nicht zu sehr zu priorisieren. Weil meine Erfahrung hat gezeigt, dass wenn man dann unaufmerksam ist, man tendenziell eher stürzt oder irgendwie noch mehr leidet, weil man sich irgendwie gar nicht mental darauf eingestellt hat. Von daher fahre ich eigentlich ganz gut damit, eigentlich jeden Tag ernst zu nehmen.
Und wie ist das dann bei Tagen, wo du weißt, okay, wir verlassen jetzt die Ebene und jetzt wird es ein bisschen hügeliger oder wir sind jetzt tatsächlich irgendwie in den Pyrenäen, in den Alpen unterwegs?
Ja, da muss man halt dann nochmal über sich hinaus wachsen und dann halt wirklich performen und halt sich noch mehr fokussieren.
Wann weißt du für dich, okay, jetzt ist ein guter Moment, um auszureißen? Weil ich stelle mir das total schwer vor, weil das ist ja auch immer ein Risiko.
Naja.
Was Ausdauer angeht, also dass man erstmal, klar, du bist erstmal ein paar Meter weiter vorne, das kann aber genauso schnell wieder schief gehen und du bist wieder hinten.
Ja, das kann, ist schwer zu sagen. Also grundsätzlich in der Taktikbesprechung bespricht man das schon mal, ob das heute ein guter Tag ist oder nicht. Und dann muss man das halt im Rennen auch über seinen Instinkt fühlen und halt ein bisschen mit seiner Erfahrung regeln. Und Radsport ist ein sehr taktischer Sport, muss man immer seine Kräfte zur richtigen Zeit einsetzen. Und wenn man das gut macht, dann kann man auch vorne mitfahren.
Wie regulierst du dich da hoch und runter? Ihr habt ja dieses Head-Up-Display und da ist ja auch deine Heartrate und so weiter alles drauf. Wo weißt du dann, bei welchem Wert, okay, Tempo halten, schneller werden, langsamer werden? Weil das wird ja auch dann schon Teil der Strategie sein, die ihr davor besprochen habt.
Ich muss sagen, als Neoprofi war das echt eine hilfreiche Sache, das Kastel, was wir vorne dran haben, wo man halt den Tacho. Aber mittlerweile fühle ich mich selber so gut, dass ich glaube, okay, die Distanz braucht man natürlich, dass man halt weiß, wo man ungefähr ist. Und mittlerweile haben wir auch so GPS-Tachos, wo halt auch die Strecke drauf ist, was auch richtig, richtig gut ist, dass man halt so eine Landkarte hat, vor allem in Abfahrten, ne, kann man dann die Strecke besser einsehen. Aber jetzt allein von den Watt und von der Herzfrequenz und von meiner körperlichen Leistungsfähigkeit spüre ich mich eigentlich aktuell oder mittlerweile seit 2-3 Jahren so gut, dass ich da eigentlich kein Feedback mehr von den Zahlen brauche, sondern dass ich das einfach fühle, wie viel noch im Tank ist.
Wie ist es mit den Kopfhörern? Weil ihr habt da ja eigentlich das Tourradio drauf, ne? Also damit euch die Rennleitung sagen kann, ob ein Unfall passiert ist, was auch immer, wie es mit dem nächsten Streckenabschnitt weitergeht. Aber ich glaube, es gibt auch Kollegen, die Mucke hören da, oder?
Also wenn, dann im Einzelzeitfahren, wo man halt nur auf sich allein fährt, aber jetzt auf so normalen Tour de France-Etappen gibt es das nicht. Also wir haben so Teamfunk nennt sie das. Das heißt, das Auto, was von meinem Team mitfährt, mit dem sportlichen Leiter, mit dem Trainer, ist zu dem Radio eingebunden. Das heißt, mein Teamtrainer kann zu allen Fahrern sprechen und wir können zurück ins Radio sprechen und auch jeder hört. Okay. Und aber alles ist immer, es ist nur ein Kanal. Das heißt, man kann nie zu jemandem direkt was sagen. Also wenn du was reinsprichst, hören es immer gleich alle. Und wir verstehen den sportlichen Leiter sehr gut, aber aufgrund der Windgeräusche ist, was wir reinsprechen, eigentlich schwer verständlich, muss ich sagen. Von daher ist es in der Realität eigentlich eine einseitige Konversation. Also wir bestätigen nur ja, nein oder halt so ganz klare Kommandos. Also so großartige taktische Marschrouten und Besprechungen gehen eigentlich nur in eine Richtung, dass die halt eben vom Auto zu uns kommen.
Okay, geil, dann haben wir auch mal den Mythos geklärt. Es pumpt keiner Techno währenddessen irgendwie auf der Tour de France. Cool. Nimm uns mal mit in dieses Gefühl, weil ihr so eng beieinander seid. Und es kommt ja dann auch mal wieder zu Kollisionen, zu Stürzen. Über deinen Sturz dieses Jahr werden wir auch gleich noch kurz sprechen. Aber was für Nuancen sind das da bei, ich habe mal nachgeschaut, im Schnitt fahrt ihr zwischen 39 und 42 km/h über die ganzen drei Wochen jetzt mal hinweg. Worauf muss man da alles gleichzeitig achten? Weil du musst natürlich deine Pace halten, du musst gucken, dass du niemanden irgendwie über einen Haufen fährst. Was ist das für eine Multitasking-Aufgabe?
Ja, schon. Also man muss, wie gesagt, seine Position im Feld gut wählen. Also wenn man zu weit hinten in den Pulk fährt, ist man, wenn so Angriffe gehen oder so weiter, ist man halt nicht in der Lage zu folgen, weil man halt eben eingebaut ist. Mhm. Wenn man zu weit vorne fährt, hat man keinen Windschatten und verbraucht zu viel Energie. Und von daher wollen eigentlich alle so in der zweiten, dritten, vierten Reihe fahren. Und das geht natürlich ja nicht, weil er nur für so viele Platz ist. Und da ist halt dann eben so halt zum Hauen und Stechen, dass man halt irgendwie da in der bestmöglichen Position ist. Und da muss man halt extrem fokussiert sein. Wir fahren alle Rad, seit wir klein sind. Und man braucht auch gute Skills, dass man halt sein Rad richtig gut unter Kontrolle hat. Und dann fahren wir da wirklich mit wenigen Zentimetern Abstand zueinander.
Das finde ich so verrückt. Ja. Also man sieht es ja einfach nur im Fernsehen, aber dann da drin zu stecken, das ist, ich glaube, man muss nicht klaustrophobisch veranlagt sein, um das irgendwie wild zu finden. Ja. Was ich mir noch überlegt habe, ist so, ihr fahrt ja, es ist die Tour de France. Ihr fahrt durch die schönsten Landstriche der Welt so ziemlich. Also einfach durch wunderschöne Natur. Und wenn man da so lange unterwegs ist, du hast es gerade schon gesagt, man muss immer voll Fokus halten. Man muss sich auf so viele Dinge gleichzeitig konzentrieren. Aber gibt es da so Hand aufs Herz auch mal die Momente, wo du dich so erwischst, wo du denkst, boah, ist ja voll schön hier. Kann ich nochmal zum Urlaub machen herkommen?
Ja, gibt's wirklich. Ja. Hatte ich schon oft. Und ab und zu war ich dann da auch schon im Urlaub.
Wirklich?
Ja. Oder halt, Nee, gibt es wirklich, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie es hieß, könnte ich jetzt recherchieren, die Etappe, als Nils Pollitt seine Tour de France Etappe gewonnen haben. Da sind wir durch so ein wunderschönes Tal gefahren, wo ich dann echt nochmal in der Region im Urlaub war und dann da nochmal hingefahren bin. Also ab und zu gibt es das.
Das ist so ein bisschen dieses Gefühl, wie wenn man im Auto sitzt und man ist irgendwie 2-3 Stunden Autobahn gefahren und auf einmal wird man so gefühlt wach und denkt sich so, warte, ich fahre gerade Auto, warum bin ich denn gerade überall, wieso bin ich denn nicht so fokussiert? Wie holst du dich denn wieder zurück, wenn du dir denkst so, Alter, hallo, aufwachen, du fährst hier gerade fucking Tour de France.
Naja, es gibt halt, normalerweise ist die erste Rennstunde immer entscheidend, um halt eben so eine Grundkonstellation aufzubauen und dann das Finale, die letzten 1,5, 2, aber das wird jetzt auch immer weiter nach vorne geschoben, 3 Stunden rennentscheidend und dazwischen drin die zweite Rennstunde schnauft man eigentlich immer nochmal durch und ist jetzt taktisch nicht so relevant und von der Pace nicht so extrem hoch. Und da kann man dann auch ein bisschen rechts und links schauen. Aber bei der Tour de France sind so viele Zuschauer und so viel Druck vom Teammanagement, dass man da eigentlich echt nicht großartig dazukommt. Bei allen anderen Wettbewerben im Jahr sieht es ganz anders aus. Da hat man echt Zeit und Muße, auch mal ein bisschen rechts und links zu schauen oder auch mal, kann abends nochmal einen Spaziergang machen, irgendwie ins Stadtzentrum rein oder so, aber bei der Tour de France ist man so gestresst und ist so im Fokus, dass man da eigentlich echt zu nichts kommt und da sind auch zu viele Leute unterwegs, um da irgendwie noch abends spazieren zu gehen und so weiter. Da ist man echt 4 Wochen eigentlich komplett geladen.
Weil du jetzt gerade schon so ein bisschen Richtung Ende der Tour de France gegangen bist. Wenn man dann nach 21 Tagen auf diese verdammte Champs-Élysées endlich einbiegt, was geht da in einem ab?
Ja, schon, vor allem bei meinem ersten Mal war das, da hatte ich wirklich Gänsehaut und habe mich gefragt, ob jetzt, also das war auch so ein Moment, den ich lange nicht vergessen werde, wie ich zum ersten Mal auf die Champs-Élysées eingebogen bin und da, weil war auch eine besondere Tour de France, weil da ging ich richtig durch Höhen und Tiefen und als ich dann da in Paris angekommen bin und das erste Mal da eingefahren bin, das war echt, werde ich nicht vergessen, das Gefühl, das war einfach überwältigend und gibt dann noch so eine Flugshow, die über uns hinwegfliegt, was fast lästig ist, weil es halt super laut ist und über dir kreisen dann die Kampfjets und kannst ja da auch nicht groß da oben hinschauen, aber irgendwie triggert es sich dann schon, da die Flugshow auch noch so ein bisschen anzuschauen und dann, aber man fährt ja währenddessen noch mit 45 durch Paris und ist was ganz Besonderes, schwer zu beschreiben, aber vor allem bei meinem ersten Mal hatte ich da wirklich Gänsehaut.
Das stelle ich mir auch total krass vor. Aber es klingt dann auch so ein bisschen, wie du es gerade erklärst, als wäre dabei sein und es überhaupt ins Ziel zu schaffen schon alles. Wir hatten vor ein paar Wochen Maria Höfel-Riesch hier zu Gast. Und die meinte zum Beispiel, sie ist, wenn es um Olympia ging, nie einfach nur angetreten, um mit dabei zu sein, sondern sie wollte dann auch natürlich mit aufs Treppchen drauf. Ja. Ist das bei euch, natürlich, man kann die beiden Sportarten jetzt auch nicht eins zu eins vergleichen, ihr seid deutlich mehr, aber ist es einfach nicht schon ein riesen Erfolg, diese Zieleinfahrt zu schaffen und wenn man unter den Top 100 ist, noch viel geiler?
Aber bei meinem ersten Mal auf jeden Fall, da war das so das höchste der Gefühle, weil die Tour de France zu Ende zu fahren, auch weil ich so zum ersten Mal nominiert wurde. Aber mittlerweile ist es ja, ich war jetzt 5 Jahre jedes Jahr dabei und das ist jetzt so halt das Saison-Highlight, wo ich halt dann ja auch performen muss und da halt auch meinen Teamaufgaben nachkommen muss. Und das ist halt auch dann, wie ich sage, so, ich trainiere ja von 1. Mai bis Ende Juli nur auf dieses eine Ziel hin, was dann ja auch so den halben Kalender vom Jahr einnimmt. Und von daher ist es auch absolut sportlich von allerhöchster Relevanz, da jede Aktion, die du machst, ist halt muss sitzen. Und ich trainiere das ganze Jahr nie so präzise und nie so akribisch wie auf die Tour de France hin. Und von daher will ich da halt auch sportlich das Beste rausholen.
Gibt es aus den 5 Jahren Tour de France in deiner Karriere so eine Story, wo du denkst, das ist so skurril, das könnte aus dem Film sein?
Ja, gibt viele, aber eine, auch bei meiner allerersten Tour de France, da war ich abgehangen und ich hatte kein Auto bei mir, weil ein Sprinter von uns war noch, das war so eine, die Königsetappe nach Tignes in den Alpen und es war richtig miserables Wetter, so im Tal so 10 Grad und Regen und oben auf den Bergen 5 Grad und Regen. Boah. Und ich war abgehangen. Und aber mein Sprinter war noch deutlich weiter hinten abgehangen und wir haben immer 2 Autos im Rennen und eins ist halt bei dem Besten geblieben, der irgendwie 20 Minuten vor mir war und eins ist bei dem Schlechtesten geblieben, was so 10 Minuten hinter mir war. Und dann habe ich halt gefroren und es war richtig, richtig kalt. Und dann habe ich zum Radio durchgegeben, Eike, unser Trainer, kannst du bitte, weil oben an einem Berg stand ein Betreuer von uns, der Flaschen angereicht hat. Und in den Autos haben wir immer auch noch die Möglichkeit, so Regenjacken zu hinterlegen. Habe ich dem gesagt, ja, kannst du dem Betreuer, der oben an dem Berg steht, bitte meine Regenjacke geben? Ich friere und ich habe kein Auto dabei. Da meinte er, ja, ich gebe dem die Regenjacke. Aber weil der Funk ja für alle offen ist, war ein Teamkollege von mir halt irgendwie nur so 10 Minuten vor mir und hatte auch kein Auto und hat dann gehört, dass ich halt irgendwie da die Regenjacke raus habe legen lassen. Ich weiß auch nicht, warum er nicht einfach auch gesagt hat, er will seine auch
haben. Er hat sie geklaut.
Der hat mir meine Regenjacke geklaut.
What?
Naja.
Was ist das denn für ein Snitch-Move?
Ja. Und das war dann wirklich dann, weil bin ich komplett erfroren und da gibt ja auch so Time-Limits, dass man nicht zu spät die Etappen beenden darf, sonst wird man nach Hause geschickt. Und das war dann echt so auf, jetzt nicht super, super knapp, aber irgendwie, ich glaube, ich bin mit 45 Minuten Verspätung oder halt 45 Minuten hinter dem Sieger reingekommen und 48 Minuten wäre ich nach Hause gefahren oder so, weil ich halt so unterkühlt war und so kaputt und keine Regenjacke hatte, weil die mir mein Teamkollege abgeluchst hat.
Danach gab es hoffentlich ein kleines Gespräch.
Danach war ich auch, musste ich da auch mal auf den Tisch schauen und das ist vielleicht das Skurrilste, was ich erlebt habe.
Crazy. Lass uns mal ein bisschen über die die Skalierbarkeit von so einer Tour de France sprechen, weil ich glaube, viele sehen das, können aber nicht wirklich einordnen, mit was für einem Affenzahn ihr da tatsächlich unterwegs seid. Wenn du dir jetzt einfach mal einen durchschnittlichen Radsportler, einfach der das hobbymäßig macht, schnappen würdest, was müsste der hinlegen, um einmal so ein bisschen zumindest fühlen zu können, wie sich so eine Tour de France-Etappe anfühlt körperlich?
Es ist halt eine Kombination aus sportlicher Leistungsfähigkeit und echt dieses extrem fokussiert sein, nicht zu stürzen in den Pult, die Taktik im Hinterkopf zu behalten. Also es sind so zwei Komponenten, die da zusammenkommen. Auch so Management, wie viel man isst, dass man nie vergisst, die Trinkflaschen anzunehmen. Das ist das Nächste. Wir fahren ja mit 45 dahin und nehmen so die Trinkflaschen vom stehenden Leuten an. Und da kommt so viel zusammen, wo man nie den Überblick verlieren darf. Das Wichtigste bei der Tour de France ist eigentlich, nie einen Fehler zu machen, nie extrem zu dehydrieren, weil man eine Flasche nicht genommen hat, nie stürzen, weil man halt irgendwie unaufmerksam war. Ja, das Wichtigste ist, über die 3 Wochen nie einen Fehler zu machen und dann in der Summe daraus zu profitieren und daraus gut zu sein, weil jeder kleinste Fehler kann einen nach Hause schicken, weil man ja jede einzelne Etappe beenden muss, egal was passiert, auch so die dümmsten Geschichten. Ein Teamkollege von mir hat die Tour de France mal aufgegeben, weil er sich an einem heißen Tag nicht mit Sonnencreme eingecremt hat und so einen Sonnenbrand hatte, dass halt alles zu spät war. Aber halt ist ja im Prinzip auch ein kleiner Fehler. Man vergisst einmal, sich mit Sonnencreme einzucremen, und das kann schon genug sein, dass die Tour de France vorbei ist.
Und vom Körperlichen her könnte man da irgendwie, also wäre sowas überhaupt übersetzbar auf so ein ganz normales Rennrad oder
ja, natürlich, einfach geh raus und fahr 180 Kilometer Vollgas durch die Landschaft. Viel, was anderes machen wir auch nicht.
Nach 3 Wochen sind die Unterschiede ja eigentlich marginal zwischen Platz 1 und Platz 160, wenn man sich überlegt, wie weit ihr fahrt, wie lange ihr fahrt. Und jetzt dieses Jahr zum Beispiel war es, glaube ich, zwischen Platz 1 und 160, 5 Stunden 51.
Ja, also der letzte ist, munkeln wir mal eine Etappe mehr gefahren, weil es ja...
Ziemlich genau ein Renntag, genau. Ja, ja, aber trotzdem, auf den Tag gerechnet, ist das ja wahnsinnig wenig. Ja. Erklär uns das mal, wie krass oder wie gering ist eigentlich dieser Unterschied zwischen den Fahrern oder wie groß ist er dann doch wieder? Weil es ist auf die Summe eigentlich nicht viel.
Ja, die 5 Stunden kommen jetzt dadurch zustande, dass auf den Flachetappen eigentlich keine großen Zeitunterschiede zustande kommen, weil durch den Windschatteneffekt halt der ganze Pulk beieinander bleibt und eigentlich nur von den 21 Etappen an 7 bis 10, würde ich sagen, das Feld in 1000 Teile zersplittert und dann halt die großen Zeitabstände zustande kommen.
Was für einen Effekt hat das Material, mit dem ihr fahrt? Weil die UCI gibt ja sehr genau vor, wie schwer die Bikes sein dürfen, was für Features in Anführungszeichen die haben dürfen. Im Endeffekt sind die ja alle wirklich wahnsinnig ähnlich, haben halt nur ein anderes Branding drauf. Ich habe auch viele Artikel gelesen, die meinten, das macht den Radsport eigentlich zu einem der fairsten Rennsports, weil es wirklich auf die individuelle Leistung runtergebrochen ist und nicht jetzt wie bei der Formel 1 zum Beispiel, dass okay, wer hat einen besseren Motor, wer kann die bessere Performance einfach nur technisch auf die Straße bringen. Würdest du das mitgehen, dass es eigentlich sehr fair ist?
Ja, dem kann ich eigentlich zustimmen, dass es halbwegs fair zugeht. Also man kann kleine Unterschiede haben, aber ist jetzt nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass man sich halt sehr, sehr stark mit dem Material auseinandersetzt, zum Beispiel so Reifendruck ist wirklich absolut entscheidend, wie fest man die aufpumpt, und da muss man sich auch selber als Fahrer dran beteiligen und kann nicht immer nur den Ingenieuren den Ball zuschieben, weil es auch immer sehr eine persönliche Entscheidung ist und auch auf deinen persönlichen Fahrstil ankommt, was jetzt da die beste Möglichkeit ist oder wie du dein Rad einstellst, wie hoch man den Sattel macht, wie weit nach vorne, nach hinten, wie man den Lenker einstellt. Also das sind absolut wichtige Entscheidungen, wie man auf dem Rad sitzt und wie man sein Rad einstellt, da kann man richtig, richtig viel rausholen. Aber das Material an sich ist im Großen und Ganzen eigentlich vergleichbar, zumindest in der World Tour, also in den kleineren Kategorien, vor allem, wo ich vorhin schon von diesen Kontinentalteams erzählt habe, da gibt es riesige Unterschiede vom Material und da muss man auch echt schauen, dass man in ein Team kommt, wo man einen ordentlichen Ausstatter hat. Aber in der ersten Liga hat eigentlich jedes Team einen ordentlichen Ausstatter, wo sich jetzt niemand groß beschweren kann. Vielleicht im Einzelzeitfahren gibt es noch Unterschiede, weil das ja dann wirklich auf jede Millisekunde und auf jede Kleinigkeit drauf ankommt. Aber im Großen und Ganzen geht es schon fair zu.
Ich will den Radsport selber noch so ein bisschen besser verstehen und auch das irgendwie ein bisschen greifbarer für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer machen. Deswegen lass mal ein bisschen über diese Rankings sprechen, gerade bei der Tour de France, weil ihr seid sehr nah aufeinander. Wir haben es gerade schon angesprochen, auf der einen Seite hat quasi der Letzte, der 160. noch eine extra Etappe eingelegt. Auf den Einzeltag gerechnet ist es dann wieder nicht so viel. Was würdest du sagen, einfach damit wir das ein bisschen greifbarer haben, ist nicht tabellenmäßig, sondern performancemäßig der Unterschied zwischen dir und so einer Weltspitze wie Tadej Pogacar?
Normalerweise geben wir die Leistungsfähigkeit so in Watt pro Kilo an, also Watt geteilt durch unser Körpergewicht. Und wenn ich am Ende vom Radrennen so 20 Minuten lang 6 Watt pro Kilo fahren kann, das ist so das Maximum, was ich so hinbekomme. Da ich mich jetzt darauf hintrainiert über Jahre, als ich Profi geworden bin, waren das so 5,8 ungefähr. Und hier Pogacar und Vingegaard und die besten Bergfahrer fahren 7 Watt pro Kilo über 20 Minuten am Ende vom Rennen. Also da bin ich ein ganzes Watt pro Kilo hinten dran von meiner Leistungsfähigkeit, was ja dann zwischen 6 und 7 sind so, was sind das, 28, irgendwas zwischen 25 und 30 Prozent Unterschied. Und das ist eigentlich schon, eine Hausnummer.
Ist das Mindset, ist das Talent, ist das, weil du spezialisiert bist, eher Allrounder, woran würdest du es festmachen?
Ja, ich meine, eine Mischung aus allem kann man jetzt nicht genau festmachen, woran das liegt, aber Tadej kenne ich zum Beispiel schon seit vielen Jahren, der ist nur ein Jahr jünger als ich und er kommt aus Slowenien und ich bin immer dann in der U23 in österreichischen Teams gefahren und die haben so eine gemeinsame Liga oder so einen gemeinsamen Rennbetrieb und da bin ich immer schon seit Jahren viele Rennen gegen ihn gefahren und von daher hat sich das schon länger abgezeichnet, dass er so ein Superstar wird.
Dann lass uns mal von seiner Seite zur anderen springen, nämlich zum Fahrer, der am Ende der Tour de France die rote Laterne mit nach Hause nimmt. Erklär mir das mal, weil ich das wirklich ganz oft gelesen habe und ich mir das eigentlich mit diesem krassen Sportler-Mindset kaum vorstellen kann, weil jeder tritt dann natürlich an, um möglichst was zu reißen. Stimmt das wirklich oder ist es einfach nur ein Gerücht, dass es am Ende oder Richtung Etappenenden dann oder Tourende fast schon so ein Battle darum gibt, wer diesen Sweet Spot erreicht, dass man nicht gecuttet wird, aber immer noch langsam genug fährt, um sich am Ende die rote Laterne einzuheimsen?
Vielleicht, weiß ich jetzt nicht. Also sicher, wenn dann erst auf den letzten 2-3 Etappen, wenn dann du halt schon extrem abgeschlagen bist, dass halt dann es ganz witzig ist, so den letzten zu haben. Aber das ist jetzt nicht wirklich von sportlicher Relevanz, sondern eher so als Gag. Oder ist jetzt, es ist keine offiziell ausgefochtene Disziplin, der langsamste Radfahrer von allen zu sein. Kriegt man keinen Preis dafür. Ja. Irgendwie, es gab mal ein Nachwuchsrennen, wo der geehrt wurde und wirklich in einem Trikot rumgefahren ist und so weiter. Aber,
war das dann das rote Trikot oder wie?
Weiß ich nicht mehr.
Nur weil du jetzt schon ein paar mitgemacht hast, wie replizierbar sind denn diese Strecken? Weil es ist ja immer eine andere Strecke, die ihr da fahrt. Gibt es da Jahre, wo du jetzt retrospektiv sagen würdest, das war einfacher, es war weniger einfach oder sind das dann wirklich nur so kleine Nuancen? Weil natürlich ist am Ende, du kannst ja nicht auf einen Zentimeter oder auf einen Meter wirklich jetzt genau die Höhenmeter reproduzieren davon.
Tendenziell, kann man das schon gibt es tendenziell leichtere und schwerere Tour de Forcen, aber im Großen und Ganzen nimmt sich das nicht viel. Das sind marginale Unterschiede. Also jetzt, ich verfolge auch diese Tour de Force Schreckenvorstellung fürs nächste Jahr jetzt nicht im Detail, die ist immer jetzt so vor 2-3 Wochen gewesen. Erstens hat man dann eh noch so viel Zeit, sich mit vertraut zu machen und alles, was man sich da jetzt anschaut, hat man eh dreimal wieder vergessen. Und zweitens sind es jedes Jahr irgendwie 3.500 Kilometer über den Daumen gepeilt und 40.000 Höhenmeter. Und das ist jetzt nicht das ist auch mehr Hype als alles andere, wenn man dann sagt, die Strecke liegt dem Fahrer mehr oder weniger. Mhm. Was entscheidend ist für die Gesamtwertung, das einzig wirklich Entscheidende ist, ob man Teamzeitfahren hat oder kein Teamzeitfahren und wie viel Kilometer Einzelzeitfahren mit dabei sind. Das ist wirklich absolut entscheidend für die Gesamtwertung, was halt eben wie Remco Evenepoel absolute Zeitfahrspezialisten gibt, die da richtig Zeit rausholen können. Und wenn da halt eben zwei Einzelzeitfahren über 50 Kilometer mit dabei sind, was für uns sehr viel ist, dann spielt es halt ihm in die Karten. Aber ob da jetzt wir jetzt dieses Jahr Alpe d'Huez hochfahren oder den Colombier oder irgendwie einen anderen Berg, ist im Prinzip zweitrangig, würde ich sagen.
Okay. Du hast 2023 deine erste UCI World Tour Etappe gewonnen.
Ja.
Und dann, es war in Frankreich, ja. Und dann aber auch ein paar Wochen später, ich glaube bei der sechsten Etappe 23 der Tour de France, ganz kurz vor knapp den Lead wieder abgegeben hast, wurdest dann nur quasi Vize da auf, ja. auf der Strecke. Ja, genau. Das sind so kleine Nuancen kurz vor der Ziellinie da. Ja. Wie viel... Natürlich, ihr trainiert viel, ihr achtet auf die Ernährung, stellt euch ein, Strategie, aber wie viel Glück muss man da auch am Ende einfach haben?
Glück glaube ich nicht, also halt es ist Taktik und Mindset und ich bin mir, der Fahrer, der damals gewonnen hat, Pello Bilbao, ist halt ein sehr erfahrener, schlauer Rennfahrer und der hat halt da an dem Tag alles richtig gemacht und ich glaube, jetzt bin ich auch so erfahren und so cool, dass ich in der gleichen Situation das Radrennen gewinnen würde.
Okay.
Und es gehört einfach mit dazu, dass man halt am Anfang seiner Karriere ein bisschen Lehrgeld zahlt und dann irgendwann hat man die Coolness und die Übersicht, dass man halt das Beste aus sich rausholt.
Was hat er in dem Moment besser gemacht als du?
Ja, er hat in meinem Windschatten gewartet, ein bisschen länger. Ich habe zu früh angetreten und dann konnte er dann nochmal meinen Windschatten nutzen. Ich hatte dabei noch ein bisschen zu dicken Gang aufgelegt, was der nächste Fehler war und bin dann halt nur langsam in den Tritt gekommen. Und als ich dann bisschen die Trittfrequenz hochgebracht habe, war dann schon die Ziellinie. Und er hat alles richtig gemacht und ich habe ein paar kleine Fehler gemacht, die ich dann aufsummiert habe und das war dann der Unterschied.
Lass uns mal kurz über dieses Jahr sprechen, die Tour de France 25. Ich habe es vorhin schon kurz angeteased. Lief für dich eher suboptimal.
Ja.
Du hast angefangen, du bist die ersten 9,5 Etappen, so irgendwie, oder 8,5 eher Etappen gefahren und bist dann richtig mies gestürzt. Es war keine Kamera dabei.
Ja.
Vielleicht kannst du uns einmal ein bisschen mitnehmen, was da eigentlich passiert ist in diesen Sekunden.
Also ich habe gerade getrunken mit meiner rechten Hand und hatte dann halt eben so die Trinkflasche vor meinem rechten Auge. Und ein Fahrer vor mir hat entweder ist die Flasche aus seinem Flaschenhalter rausgefallen, was passieren kann, wenn man halt irgendwie durch ein Schlagloch fährt.
Mhm.
Oder er hat sie halt irgendwie verloren beim Trinken und die ist dann über die Straße gekullert. Und ich bin dann auf die Trinkflasche draufgefahren und bin dann halt mit der Hand aus dem Lenker rausgerutscht und habe dann so einen richtigen Bauchplatscher gemacht. Und das sind eigentlich die unangenehmsten Stürze. Ist mir zweimal jetzt schon in meiner Karriere passiert, dass es mir den Lenker aus der Hand geschlagen hat. Und normalerweise, wenn wir stürzen, kann man halt immer noch ein bisschen aussteuern, ein bisschen bremsen. Aber da macht man gar nichts. Wenn es einen den Lenker aus der Hand schlägt, dann hat man sofort einen kompletten Kontrollverlust übers Fahrrad und fliegt halt so hin, wie es halt gerade passiert und hat da keine Möglichkeit, irgendwie noch irgendwas auszuweichen oder irgendwas zu korrigieren. Und von daher habe ich mich die beiden Male, wo es mir so den Lenker aus der Hand schlägt, echt arg verletzt.
Das sah auch richtig mies aus.
Ne.
Ich weiß, dann kam gleich das Cabrio da, hat dir, ich glaube, noch Eispray oder sonst irgendwas, aber ich meine, deine ganze Flanke war ja irgendwie aufgerissen.
Ne.
Du bist dann aber trotzdem noch weitergefahren.
Ja.
Es gibt dieses Video auf YouTube, schau dich das nach der Folge gerne mal an, wo man sich so denkt, so, Alter, den hat sowas von weggepfeffert und er fährt trotzdem noch weiter. Wann kam dann der Punkt, als dann gesagt wurde, nee, wir brechen jetzt hier aber trotzdem ab, weil die Etappe hast du ja noch geschafft?
Na, die Etappe bin ich noch zu Ende gefahren. Aber eigentlich, als ich dann im Teambus ankam und da habe mein Team, Doktor und ich uns einmal tief in die Augen geschaut und dann war das eigentlich klar, dass eine Stunde nach Rennen, ich muss dann auch noch genäht werden am Ellbogen und so weiter und dann war eigentlich ziemlich schnell klar, dass das nichts werden wird. Dann hatte ich auch noch so milde Symptome von der Gehirnerschütterung, dass ich so ein bisschen war, nur kurz ein, zwei Tage, aber da haben wir dann, das ist dann absolut bei uns die rote Linie überschritten, ne? Und das war eigentlich dann ziemlich schnell klar, dass die Tour de France hier und jetzt für mich vorbei ist. Und dann wegen den milden Symptomen von der Gehirnerschütterung durfte ich auch nicht sofort nach Hause reisen, sondern sollte noch 3-4 Tage dort bleiben. Und die waren dann schon zäh, muss ich sagen. Wenn du halt deine Kollegen siehst, wie sie jeden Tag zu den Etappen fahren und wieder heimkommen und du dann nur darauf wartest, endlich heimfliegen zu dürfen, das war dann lästig, die 3-4 Tage, die ich da noch beim Team geblieben bin.
Und es war gleich nochmal doppelt unglücklich, weil ich glaube, deine Eltern hätten dich eigentlich bei der Etappe einen Tag später, sind die extra noch runtergefahren, wollten Urlaub machen, wollten ihren Jungen anfeuern und auf einmal... Ja,
haben sich trotzdem eine schöne Zeit gemacht.
Wie war denn deine Zeit danach, als du dann wieder zu Hause warst? Kann man sich das dann noch irgendwie geben und schaut sich das noch an oder hast du dich dann komplett abgekapselt?
Ah ja, eigentlich habe ich einen persönlichen Abschluss mit der Tour de France genommen, weil... Kurz davor bin ich deutscher Meister geworden, was so auch einer der größten Erfolge meiner Karriere soweit waren. Und wenn halt so ein Low auf dem High kommt oder umgekehrt, dann kann ich das ganz gut verkraften, weil ich eigentlich immer noch so halb im Freudentraum von meiner deutschen Meisterschaft war, dass ich irgendwie halt, ja, wie gesagt, wenn man halt so einen großen Erfolg erst davor gefeiert hat, kann man auch mit so einer Niederlage, auch die Verletzungen waren schon extrem schmerzhaft, aber waren jetzt keine OPs oder sowas notwendig. Also es hat einfach Zeit und Geduld gebraucht und es war auch von ziemlich schnell absehbar, dass das keine Verletzungen sind, die meine Karriere in Gefahr bringen werden. Von daher habe ich dem Ganzen eigentlich entspannt entgegengeschaut, habe ein bisschen die Tour de France verfolgt. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, das Team hat mich sogar noch gefragt, ob ich nach Paris kommen will. Hätten mich sogar eingeladen, um halt eben bei dem letzten Dinner mit dabei zu sein. Aber ist dann auch das Training bei mir schon wieder angelaufen und ich hätte dann halt irgendwie das wieder rein squeezen müssen. Und auch so richtig Bock hatte ich dann auch nicht.
Wie fucking banal. wegen einer Trinkflasche einfach. Ne? Ah, bitte. Aber umso cooler, dass du wieder auf den Beinen bist, dass dir wieder gut geht. Wie sieht es jetzt gerade aus? Wie bist du im Training?
Gut. Also das Wetter war jetzt ja im November noch ordentlich. Von daher habe ich eigentlich tendenziell sogar mehr trainiert, als ich hätte sollen, weil es einfach so gute Rahmenbedingungen waren. Von daher ist gerade alles im Soll, alles entspannt, kein großer, jetzt ist so die entspannte Zeit im Jahr, im November, also so ab Dezember beginnt dann so die fokussierte Vorbereitung aufs neue Jahr, wieder mit Teamtrainingslager und so weiter. Den Oktober haben wir komplett trainingsfrei und der November ist so eine Übergangsphase, die ich eigentlich ganz gerne habe. Man macht schon wieder Sport, man bereitet sich schon wieder langsam drauf vor, aber jetzt nicht so akribisch wie den Rest vom Jahr, also man kann also ganz entspannt in den Tag starten, macht ein bisschen seinen Sport, macht vielleicht auch mal einen alternativen Sport, geht ein bisschen laufen, macht vielleicht mal, worauf man sonst noch Lust hat und kommt so langsam aber wieder sicher in Tritt und da fühle ich mich eigentlich gerade ganz gut in Form und denke, dass ich gerade einen kleinen Baustein schon für ein gutes 2026 lege.
Wie willst du wieder angreifen bei der nächsten Tour de France?
So wie jedes Jahr, mit viel Schweiß, mit viel Herzblut, mit einem Grinder-Mindset und ja.
Das finde ich geil, mit einem Grinder-Mindset. Hier habt ihr es gehört bei Deep Dive, sehr geil. Ey, eine Frage habe ich noch. Einfach, es gibt doch diesen, es ist fast schon ein Joke mittlerweile geworden, dass wenn Typen 30 sind, sie sich entweder eine Siebträgermaschine oder noch ein Rennrad holen, weil der Hype ist ja einfach so crazy groß. Was sagst du dazu? Findest du es overhyped? Findest du es einfach geil, dass der Radsport noch weiter in den Fokus gekommen ist?
Ja, ich finde an sich Radsport ist, das Radrennen fahren ist cool und mache ich gerne und habe ich richtig Leidenschaft zu. Aber trotzdem habe ich noch so eine richtige Faszination fürs Fahrradfahren an sich, dass ich auch gern so zum Beispiel ab und zu setze ich mich ins Auto und fahre irgendwo hin, wo ich noch nie Fahrradfahren war, nur um die Gegend zu erkunden oder dass ich in die Berge fahre, einfach nur um ein paar Berge zu fahren, die ich noch nicht kenne und so weiter. Und da freue ich mich über jeden, der die gleiche Faszination fürs Fahrradfahren an sich findet und der da halt irgendwie auch an sich ist es halt irgendwie der perfekte Ausgleich, würde ich sagen. Man ist irgendwie kommunikativ, man kann sich irgendwie in Clubs zusammentun, man lernt neue Leute kennen, man tut, ist es irgendwie halbwegs gelenkschonend. Also an sich ist eigentlich Rennradfahren meiner Meinung nach irgendwie so der perfekte Ausgleich zu einem Beruf, und da freut es mich zu jedem, der dazu findet und Bock drauf hat.
Du bist so goldrichtig in deinem Job, ey. Das merkt man, weil du bist Radprofi und du kannst sagen, Radfahren ist der perfekte Ausgleich zu meinem Beruf, nämlich Radfahren.
Naja.
Nee, das ist ein großes Glück.
Und dadurch habe ich eigentlich auch recht viel Freizeit, dadurch, dass ich eigentlich kein Hobby mehr nebenzu habe, weil ich das halt echt so perfekt kombinieren kann. Ich koche noch ganz gern. Das ist so das einzige jetzt echte Hobby, was ich habe.
Was ist das beste Gericht, das du kochen kannst?
Was koche ich gut und gerne? So, ich habe mich mal über ein Jahr vegetarisch ernährt, da habe ich dann so aus so, das mache ich nach wie vor ab und zu, so Thunfischfilet so ein bisschen salzig angemacht und sauer, und das dann so, weil er hatte dann so eine gewisse Ähnlichkeit zu einem Fischfilet, was eigentlich ganz geil war oder geil ist.
Cool. Ich habe noch eine letzte Frage für dich. Wir machen jetzt gleich mal einen Sack zu, wir kommen zum Ende. Das ist immer die letzte Frage in unserem Podcast. Das ist die sogenannte Alien-Frage. Pass auf. Stell dir vor, es landen Aliens auf unserer Welt. Na. Und die sehen, wie 160 Individuen schwitzend bei Wind und Wetter Berge hoch und runter kraxeln bei 45 plus km/h. Na. Und die fragen dich, die sehen die richtig leiden, über 3 Wochen lang. Und die fragen dich, Georg, warum das Ganze? Was sagst du ihnen?
Warum das Ganze? Ja, das ist halt eine gute Frage. Das ist das, worauf ich schon immerhin trainiert habe, worauf ich mich jedes Mal freue, wenn es losgeht. Aber dann in dem Moment ist es natürlich eine Riesenschinderei. Man ist umso stolzer auf sich selbst danach, wenn man gut abgeschnitten hat. Und ja, deswegen, weil man danach stolz auf sich sein kann, wenn man was Gutes erreicht hat.
Georg, vielen Dank dir, dass du da warst. Danke dir für deine Zeit, für diese ultra spannenden Insights in die Welt eines Radsportprofis, in die Welt der Tour de France. Und vielen Dank auch euch, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag bei einer neuen Folge Deep Dive. Lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Lasst uns ein Like da. Schreibt uns mal in die Kommentare auf, wenn ihr sonst noch so Bock hättet. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank euch. Ciao.